Wie habt ihr diese Auswahlgespräche als Kultur- und Kreativpiloten erlebt? Das haben wir drei siegreiche Pilotenteams gefragt. Beispielsweise Luisa Weyrich und Nele Gröger von The Shit Show, frisch gebackene Pilotinnen 2018. Das Ausstellungsformat The Shit Show soll vermitteln, wie sich Angststörungen und Depressionen anfühlen. Das Herzstück dabei sind Objekte, die körperliche Begleiterscheinungen dieser seelischen Erkrankungen erlebbar und nachvollziehen.
An der Universität der Künste, wo wir studiert haben und auch das Projekt quasi gestartet ist oder geboren wurde, haben wir eine Ausschreibung gefunden und dachten, Hashtag besser machen, da passen wir eigentlich ganz gut dazu und haben uns dann beworben. Das ganze Bewerbungsverfahren ist ein zweistufiges Verfahren. Also man reicht als erstes was Schriftliches ein, wo man verschiedene Fragen beantworten muss. Und dann wird man eben eingeladen zum Gespräch. Und das war so, dass wir dann an einem Vormittag ins U-Institut in Berlin kamen und drei Jurymitgliedern uns vorstellen konnten.
Zu einem solchen Gespräch wurden auch die Macher von Holy Crab eingeladen. Sie verwandeln nach Deutschland ungehindert eingewanderte Wildtiere in Delikatessen, beispielsweise den Berlin Lobster. Im Berliner Tiergarten hat sich nämlich der rote amerikanische Sumpfkrebs breit gemacht. Jetzt kommt er als Streetfood auf den Teller. Für diese Idee gab's ebenfalls die Pilotenauszeichnung 2018. Mit von der Partie sind Lukas Bosch und Andreas Michelos, der Koch in der Truppe.
Wir haben dann die Nachricht gekriegt und hatten unsere Auswahlgespräche in Köln in so einem Coworking-Space, sind dann da hingefahren, haben noch aus Berlin ein paar Krabben organisiert und ein paar Lobsterbands dort vor Ort in der kleinen Küche geschmiert und haben die vorher an alle verteilt. Und dann ging es eigentlich mit so einer entspannten Begrüßungsrunde los.
Wie ging es euch dabei? Wart ihr nervös?
Wir waren natürlich aufgeregt, das ist ein großer Preis so. Man will natürlich nicht
Schlecht aussehen.
Und wir waren auch noch nicht selbst so eingespielt. Wer antwortet jetzt auf was? Wir wussten gar nicht, was uns so wirklich erwartet.
Man muss dazu sagen, wir haben uns in einem ganz, ganz frühen Stadium beworben. Ja, also andere Co-Pilotinnen und Co-Piloten haben Unternehmen, die laufen schon seit 2-3 Jahren. Da antwortet man natürlich aus einem anderen Erfahrungsschatz als jetzt auf Basis auf solche Fragen. Das war sehr hypothetisch dann für uns natürlich auch teilweise diese Fragen zu beantworten. Ja.
Was waren das für Fragen? Haben die euch so richtig auf den Zahn gefühlt?
Und ich erinnere mich da sehr klar an einen Jurymitglied, das doch sehr, sehr deutlich gebohrt hat quasi, was unsere Supply-Situation quasi angeht. Ne? Woher wir die Krebse kriegen und ob wir nicht Gefahr laufen, dass es irgendwann keine mehr gibt.
Wir wurden auch gefragt, wie viele Krebse werden pro Jahr gefangen, wie viel Poolverlust hat man, Putzverlust, wie viel Personal brauchen wir. Das waren halt so Fragen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. So, aber die im Endeffekt gut waren und richtig waren, die wir uns natürlich auch schon selbst gestellt hatten, auf die wir keine Antwort parat hatten. Deswegen, ich weiß noch, wie wir aus dem Raum rausgekommen sind und gesagt haben.
War das denn jetzt gerade?
Ja, das war nicht gut. Ja.
Erstmal also nicht so gut. Das erging den Gründern von The Dark Horse ähnlich. The Dark Horse unterstützt Unternehmen dabei, sich zu verändern, um innovativere Produkte anbieten zu können. Das Unternehmen wurde 2010 zum Kultur- und Kreativpiloten gekürt und feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Firmenjubiläum. Das Besondere an The Dark Horse war und ist, es handelt sich um ein Start-up mit 30 verschiedenen Gründern. Einer davon ist Jasper Grote. Er war auch beim Auswahlgespräch dabei.
Ja, wir waren schweinenervös alle. Dann saßen wir in einem riesigen Raum in der Burg in Halle und da saß dann die Jury. Ja, wir mussten da unser Konzept präsentieren und die haben uns ordentlich ausgequetscht, haben uns auf den Zahn gefühlt, irgendwie unser Konzept geprüft auf Herz und Nieren. Dass die es gut mit uns gemeint haben, war uns in der Situation nicht so klar. Es kam erst später raus. Wir dachten, Gott, ja, scheiße.
Was hat euch denn so geschockt? Was kamen da für Fragen?
Eher so, okay, wie wollt ihr eigentlich damit Geld verdienen? Wie glaubt ihr, um Himmels Willen kann das funktionieren mit 30 Gründern, dass das irgendwie ausgewogen stattfinden kann, dass das nicht in so einer Art Bürgerkriegssituation endet? Ja, also solche Sachen, ne? Also warum verdient ihr damit noch so wenig Geld? So, also wo liegen eure Stärken, wo liegen eure Schwächen? Also solche Sachen waren das im Endeffekt, ne?
Stärken, Schwächen, womit Geld verdienen, das sind immer wieder die Fragen, auf die Berater schlüssige Antworten in kreativen Geschäftsmodellen vermissen. Das weiß auch Nele Gröger.
Ich glaube, das fällt Kulturschaffenden vielleicht manchmal auch ein bisschen schwer, das aus einer wirtschaftlichen Warte auch abzuklopfen und zu überprüfen. Und da war es irgendwie für uns einfach, glaube ich, auch nochmal so ein Augenöffner zu verstehen, ach hey, ja, es gibt sowas wie eine Zielgruppe, es gibt sowas wie Abnehmer für dieses Produkt, es gibt sowas wie, ja, wie einen Markt.
Von den Jurys erst einmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden, das haben alle drei Teams als beinhart empfunden.
Was uns schon am Anfang so ein bisschen vielleicht irritiert hat, war, dass man hat ja irgendwie vielleicht zu dem einen oder anderen direkt so einen Draht und fühlt auch irgendwie, ach, der versteht die Idee und der ist unser Freund, der will uns was Gutes. Und bei anderen wiederum ist es dann so, dass dann vielleicht schon mal eine kritische Nachfrage kommt oder so ein Augenbrauenrunzeln und man irgendwie so denkt so, okay, was steckt da jetzt dahinter? Wie sollen wir das jetzt einordnen? Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses Good Cop, Bad Cop, dass das schon auch was ist, was vielleicht so ein bisschen zur Strategie gehört. Der eine verunsichert einen so ein bisschen, der andere gibt einem wiederum die Hand. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen entspannen und versuchen, einfach bei sich zu bleiben in dem Moment.
Also ich würde sagen, die Jury hat sich ungefähr so aufgeführt wie die von der Höhle der Löwen. Die waren nur weniger asozial, aber das wussten wir in der Situation nicht. Wir wussten nicht, was dahinter steckt. Ne? Also die Situation war die gleiche. Das heißt, die haben uns ordentlich gegrillt.
Was ist denn für dich das Asoziale beim Verhalten der Jury von Höhle der Löwen?
Ja, man wird ordentlich auseinandergenommen, wenn die Idee nicht gefällt. Das heißt, wir kennen da keine Schonung. Das verkauft sich offensichtlich gut. Ne? Ein bisschen wie bei Deutschland sucht den Superstar. Ne? Also man ist da doch ein bisschen ruppiger.
Und bei den Pilotenauswahlgesprächen war das nicht so?
Doch, das war so. Aber wir wussten nicht, dass das auch aufhört.
Es hörte dann aber auf, wie sich alle erinnern, denn die Fragesteller wollten nicht nur wissen, wo die Gründungsunternehmen stehen, sondern auch dabei helfen, herauszufinden, wohin die Reise gehen könnte. Das wurde dann sogar richtig angenehm, sagen auch Luisa Weyrich und Nele Gröger.
Eigentlich haben die Gespräche sich dann selbst ergeben, das durch Fragen und Erzählen und Reden und aber fast auch so ein bisschen dialogisch aufgebaute Situationen, dann man eigentlich ganz guten Eindruck, glaube ich, bekommen von den einzelnen Projekten. Und dann wurden wir von Gespräch zu Gespräch auch ein bisschen entspannter. Was eben wichtig war, war zu verstehen, okay, wir begegnen uns ja auf Augenhöhe und wir sind eigentlich auch in der Position, Fragen zu stellen und nicht nur die ganze Zeit irgendwie runterzurattern, wer wir sind, was wir machen, was wir tun, sondern eben auch die Chance im Gespräch schon wahrzunehmen und den Coaches eben Fragen dazu zu stellen, zu ihren unterschiedlichen Expertisen.
Ich erinnere mich noch, dass da ein Juror drin saß, der, glaube ich, echt ein riesiger Fan von unseren Lobster Buns war, also ein Brötchen mit Krebs und schönen Beilagen drin. Und ich erinnere mich tatsächlich auch maßgeblich noch daran, wer einfach eins nach dem anderen sich genehmigt hat und das, glaube ich, einfach gut fand. Man muss dazu sagen, wir waren Freitagnachmittags da, das war dann die letzte Runde. Ich glaube, die Jury wahrscheinlich dann auch, haben sich gefreut, dass wir was zu essen dabei hatten, sagen wir so. Und auf der anderen Seite, das war dann, glaube ich, auch so ein Stück weit der Punkt, weil es tatsächlich auch eine Diskussion zwischen den Juroren dann gab, ja. Ich würde es am ehesten mit einer Coaching-Situation fast schon beschreiben, ja. Also Leute, die aus verschiedensten Blickwinkeln drauf gucken, das war was, das... Da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, die diskutieren da gerne drüber und denken sich da einfach gerne sehr aktiv in diese Idee rein. Ja? Also es war, ich glaube, zu sagen, dass sie irgendwie da völlig drinsteckten und Teil des Teams waren oder sowas, ist zu viel gesagt jetzt. Aber man hatte schon das Gefühl, dass sie sich diese Idee, dieses Konzepts sehr, sehr stark persönlich auch annehmen.
Es war eine offene Atmosphäre. Also man konnte irgendwie auch sagen, wo es hakt. Es war eine Atmosphäre, in der man positives Feedback gekriegt hat. Also es war das erste Mal so, dass nicht alle nur gesagt haben, okay, 30 Gründer, ihr seid einfach nur des Wahnsinns, sondern ja, okay, wie können wir euch helfen, dass es funktioniert?
Allen Pilotenbewerberinnen und Bewerbern wurde im Verlauf der Gespräche eines klar. Den Gesprächspartnern ging es bei weitem nicht nur darum, wie erfolgversprechend die Unternehmenskonzepte waren, sondern auch und vor allem um eines, um Herzblut. Luisa Weyrich fiel dazu Folgendes auf.
Dass die Jurymitglieder alle das Gefühl hatten, dass wir alle drei was zu erzählen haben und dass wir da eine Idee haben, hinter der wir komplett stehen und dass wir darüber auch gerne reden. Ja, ich glaube, Herzblut ist ein gutes Stichwort. Was, glaube ich, dann letztendlich auch für die Jurymitglieder wichtiger war, als dass wir genau skizzieren können, wie weit wir unsere Produkte skalieren können oder in welche Märkte wir unsere Produkte bringen können.
Also wir haben wahnsinnig viel Wert auf diese Bewerbung gelegt und hatten irgendwie ein gutes Team auch. Ich bin ursprünglich Texter, Dominik, ein Grafikdesigner. Das heißt, wir hatten irgendwie gute Skills, um irgendwie diese Bewerbung fertig zu machen. Die sah auch gut aus und las sich irgendwie gut. Das hat, glaube ich, ein bisschen Eindruck geschunden. Wir haben uns da aber auch alle ziemlich reingekniet. Ja, wir hatten da Bock drauf. Und ich glaube, das ist das, was die Leute im Endeffekt dann überzeugt hat, ne, vom U-Institut auch oder aus der Jury damals, dass sie dann ziemlich wilden Haufen kennengelernt haben, der aber irgendwie Bock hatte und wir konnten auch irgendwas, wir wussten halt noch nicht so genau, wie das funktionieren soll.
The Dark Horse, The Shit Show und Holy Crab haben es geschafft. Sie dürfen den Titel Kultur- und Kreativpiloten Deutschland tragen. Welche Wirkung und welche Effekte hat das nun für die drei gehabt? Fangen wir mit den frisch gebackenen Pilotinnen an.
Es hat uns auf jeden Fall was gebracht, weil die Shitshow ist sehr nischig und sehr eigen. Und ich glaube, für ganz, ganz viele fällt es erstmal schwer, genau zu verstehen, um was geht's denn da eigentlich oder was ist es denn? Und da war diese Auszeichnung, Kultur- und Kreativpilot zu sein, auf jeden Fall für uns immer so ganz gut für auf kommunikativer Ebene zu sagen. Und wir haben auch schon diese Auszeichnung bekommen, also quasi wie so eine Art Prädikat wertvoll, das wir nutzen konnten in den letzten Monaten.
Wertvoll wofür?
Mit Kunden, wenn wir uns vorgestellt haben bei Krankenkassen, ja, in ganz unterschiedlichen Kontexten, wo wir uns vorgestellt haben.
Vielleicht dazu auch nochmal, also für uns hat das vor allen Dingen auch was zur Schärfung unseres eigenen Selbstbildes gebracht. Wer seid ihr? Was bietet ihr an? Was macht ihr? Was könnt ihr konkret irgendwie, was packt ihr quasi auf den Marktplatz? Das wirklich zu formulieren und sich darüber klar zu werden, das hat gerade in diesen Anfangsmonaten unseres Startups extrem viel gebracht.
Das Selbstverständnis schärfen, das war auch für Lukas Bosch und Andreas Michelos von Holy Crab ein wichtiges Ergebnis der ganzen Pilotennummer.
Also da wir uns in so einer frühen Phase dazu entschlossen haben, uns halt zu bewerben, hatte das für uns einen ganz, ganz signifikanten Punkt, an dem wir bis heute profitieren, nämlich tatsächlich eine Verbindlichkeit. Das war im Prinzip der Anlass, eben ein Konzept zu formulieren, lose Gedankenenden zusammenzubringen und zu sagen, jetzt machen wir da mal ernst. Ja, das kennen wir irgendwie alle. Man denkt sich, man müsste doch mal, warum macht das niemand? Das müsste man doch mal machen. Und ich glaube, 99% dieser man müsste doch mal Momente der Menschheit, die verpuffen einfach so. Und wir haben uns einen von diesen man müsste doch mal Momenten genommen und haben den da reingegossen, haben den da reingekippt in diesen Wettbewerb. Wirklich auch mit dem vordringlichen Ziel im ersten Moment zu sagen, wir müssen irgendwie damit raus in die Welt, wir müssen es irgendwo festmachen an einem Punkt, der uns im positiven Sinne auch verpflichtet, daran ernsthaft weiterzuarbeiten.
Als wir dann letztes Jahr erfahren haben, dass wir gewonnen haben, das hat uns natürlich nochmal so einen Push gegeben, dass wir sagen, okay, wir fangen dieses Jahr wirklich an.
Bei The Dark Horse liegt dieser Push schon etwas zurück. Frage an Jasper Grote. Was war der wichtigste Effekt der Auszeichnung als Piloten?
Ja, also wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn wir die nicht gekriegt hätten. Aber das heißt, die Wirkung abzulesen ist ein bisschen schwierig. Was aber schon stattgefunden hat, ist, dass wir das sehr offensiv kommuniziert haben und uns das so eine Glaubwürdigkeit verliehen hat, so eine gewisse Seriosität, die immer schwer zu belegen war. Also diese Angst, gegen die wir da immer gekämpft haben beim Kunden sozusagen.
Welche Angst war das?
Dass viele gesagt haben, nein, das ist keine Option für uns. Wir möchten nicht so viel Geld für einen Prozess ausgeben, bei dem man nicht weiß, was am Ende steht. Ja, solche Geschichten, ne? Oder nein, wir möchten nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die keine ordentlich hierarchisierte Organisationsform gewählt haben. Das ist doch bestimmt sehr chaotisch, was sie da auch abliefern und schlecht für die Arbeitsergebnisse. Also das waren so die Ängste, die Leute hatten. Das Siegel selbst hat irgendwie dafür gesorgt, dass die Leute uns mehr vertraut haben.